Nun, das Thema, das wir eigentlich haben, immer hatten, bleibt unverändert. Es geht um die Wiederkunft Jesu Christi, um die Erfüllung biblischer Prophetie. Es geht um die Wiedererstattung all der Dinge, die der Gemeinde am Anfang von Gott aus gegeben wurden. Es geht also darum, dass der Herr Jesus bei seiner Wiederkunft eine Gemeinde vorfindet, die seinen Namen trägt, sein Wort trägt, sein Wesen trägt, die seines Geistes teilhaftig geworden ist, eine Gemeinde, die sich mit ihm identifiziert hat, eine Gemeinde, die bereit ist, für diese Erde zu verlassen und mit ihm in die Herrlichkeit zu gehen. Wir wissen, dass es sehr viele Denominationen gibt, aber in der Tat nur eine einzige Gemeinde des lebendigen Gottes. Und von dieser Gemeinde spricht unser Herr im Matthäus-Evangelium im 16. Kapitel. Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Gebaut wird heute an so vielem, am Weltkirchenrat, an der Ökumene, in den verschiedenen Denominationen. Mitten in allem baut der Herr seine Gemeinde. Dann geht es darum, dass wir den prophetischen Teil der Heilsgeschichte erkennen, um die geistliche Orientierung zu haben und zu wissen, worum es in dieser Zeit geht, um daran zu erkennen, wie weit die Zeit fortgeschritten ist und wie nahe die Wiederkunft des Herrn gerückt ist. Immer wieder werde ich gefragt, was nun mit der neuen Krise dort im Golf geschehen wird. Ich kann nur immer eins dazu sagen, das habe ich von Anfang an getan. Es wird nur eins dadurch ins Rollen gebracht, nämlich vorzuführen, wie es sein wird, wenn die ganze Welt sich gegen Israel versammeln wird und fordern, dass die besetzten Gebiete freigegeben werden. Das Ganze ist so gut gelaufen, jetzt mit dem Einsatz dort, dass das Gleiche sehr leicht wiederholbar sein wird. Die Heilige Schrift bezeugt es tatsächlich, dass sich die Völker der Erde gegen Israel versammeln werden. Das bleibt bis zum Schluss der Brennpunkt. Alles andere wird sich in Frieden und Sicherheit betten lassen, aber da wird dann doch die große und letzte Auseinandersetzung geschehen und sie wird ja in Verbindung gebracht mit dem Tag des Herrn. Das müssen wir einmal sehr klar und deutlich aus dem prophetischen Wort erkennen. Hier in unseren Andachten werden nicht nur Gleichnisse kommentiert, hier versuchen wir mit Gottes Hilfe den Dingen auf die Spur zu kommen, um von Gott gelehrt, um von Gott Einsicht zu bekommen und eine Übersicht über das, was jetzt vor sich geht. Wenn wir also daran denken, dass wir in der Endzeit leben, und ich meine, das glaubt jeder von uns, die wir heute hier sind. Denn selbst Ungläubige merken es ja auch schon, dass es so nicht länger oder lange gut gehen wird. Aber wir möchten nicht Angst machen, sondern eine Mahnung geben, dass alle, die zum Herrn kommen wollen, einfach jetzt kommen müssen. Und nicht erst, wenn es schon zu spät sein wird. Diese dringende Mahnung, die muss immer wieder gegeben werden. damit uns niemand eines Tages den Vorwurf machen könnte, dass wir es nicht deutlich genug gesagt hätten. Wir spielen hier nicht Religion und halten auch nicht nur einen Gottesdienst. Wir sind hier, damit Gott uns diene, damit wir mit ihm Verbindung haben, Gemeinschaft aufnehmen und wie gesagt, die geistliche Orientierung für unsere Zeit bekommen. Aber nicht nur Belehrung, sondern Rettung, Wiedergeburt und alles, was Gott verheißen und bereitgestellt hat. Und dann natürlich Belehrung und Einführung in den prophetischen Teil der Heilsgeschichte. Wir wissen, dass wir jetzt im Tage der Gnade und des Heils leben. Paulus schreibt an die Korinther, dies ist der Tag des Heils, dies ist die angenehme Zeit. Ich werde all die Stellen nicht lesen, wohl aber doch die Referenzen geben, damit auch diejenigen nachlesen können, denen diese Stellen nicht so geläufig sind. 2. Korinther, 6. Kapitel, Vers 2 und 3 und dann auch Bezug nehmend auf Jesaja 49, Vers 8 und andere Stellen in der Heiligen Schrift. Wenn aber dieser Tag des Heils, das ist der Tag, an dem Gott das Heil in Christo der gesamten Menschheit anbietet. Und wir haben es gelesen im Matthäus-Evangelium. Der Herr hat den Ruf selber ergehen lassen. Kommet her zu mir alle, ihr mühselig und beladen seid. Das gilt bis ans Ende der Gnadenzeit. Wenn aber dieser Tag des Heils abgelaufen ist, dann setzt der Tag des Herrn ein. Und der Tag des Herrn wird nun einmal ein schrecklicher Tag sein. Er wird brennen wie ein Ofen. Und ich lese mit Absicht die Stellen, auch wenn sie uns schon bekannt sind, um euch genauestens zu zeigen, dass dieser Tag der Abrechnung tatsächlich in Verbindung steht mit dem letzten militärischen Aufmarsch und der letzten Auseinandersetzung zwischen Israel und den Feinden. Allerdings jetzt, so sehen wir, sind die Feinde im Osten, nicht im Norden. Der letzte Feind kommt vom Norden, nicht vom Osten, wie es jetzt wäre. Aber die Einzelheiten werden wir schon noch durchnehmen. Ich lese aus dem Propheten Malachi, Kapitel 3, Vers 19. Malachi 3, Vers 19. Denn wisset wohl, es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. So hat der Herr der Heerscharen gesprochen, so dass von ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und dann noch schnell Vers 23. Wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und jetzt gehen wir zum Propheten Joel und lesen aus dem Propheten Joel aus 2 Kapiteln. Wir lesen aus Joel Kapitel 2 und dann aus Kapitel 3. Und ihr werdet sehen, es passt schon genau mit dem sechsten Siegel und auch mit dem Tag des Herrn. Joel Kapitel 2 von Vers 1. Stoßt in die Posaune auf dem Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berge, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn, merkt euch diese Terminologie, denn der Tag des Herrn kommt heran. Ja, Er steht nahe bevor. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht, wie Morgengrauen liegt, über die Berge ausgebreitet, ein großes, starkes Kriegsvolk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen und in Zukunft keines wieder sein wird, bis in die Jahre der fernsten Geschlechter. Und dann steht weiter, fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm drein lodert die Lohe und so weiter und so weiter. Vor ihm wieder Garten Eden, hinter ihm eine Wüste. Man kann das ja alles weiterlesen. Aber ich möchte hier noch vom Vers 10 bis 11 lesen, aus dem gleichen Kapitel. Vor ihnen her bebt die Erde, wankt der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Der Herr lässt seine Stimme oder seine Kriegsschar vor ihr seine Stimme erschallen, denn gar gewaltig ist sein Kriegsvolk, zahlreich der Vollstrecker seines Befehls. Ja, groß ist der Tag des Herrn und gar furchtbar. Wer mag ihn bestehen? Ich lese diese Stelle mit Absicht, weil wir ja wissen, dass der Tag des Herrn kommt und dass Gott vor dem Tage des Herrn einen Propheten senden wollte. Er hat es getan, um die göttliche Botschaft zu bringen und die letzte Mahnung und Ladung an das Volk Gottes ergehen zu lassen. Aber dass schon die Vorbereitungen oder die Dinge, die ja jetzt ihren Lauf nehmen, auch politisch in der gesamten Welt und besonders mit Israel, auch schon ihren Lauf nehmen. Bewegt hat mich zu diesem Nachlesen ein Artikel, den ich hier so als Zeitungsausschnitt vor mir habe. Und zwar steht ja darin geschrieben, dass der Mann dort, nämlich Hussein, einen Traum hatte. Und ob ihr das glaubt oder nicht, aber die Dinge zielen schon alle auf Israel hin. Höret, was er der Presse diktiert hat. Botschaft des Propheten. Ihr wisst ja, mehr als Christus für die sogenannte Christenheit bedeutet Mohammed für die gesamte muslimische Welt. Für sie ist Allah Gott und Mohammed sein Prophet. Und dieser Mann in Bagdad sagt, der Prophet sei ihm erschienen und habe ihm eine Weisung gegeben. Die möchte ich jetzt mal vorlesen. Botschaft des Propheten. Seinen Traum, in dem ihm der Prophet Mohammed erschienen sein soll, schildert Saddam Hussein laut kuwaitischer Zeitung so und so wie folgt. Der Prophet ist mir im Schlaf erschienen, ganz in reinem Weiß, aber offenbar besorgt wegen etwas. O Prophet Gottes, sagte ich zu ihm, was ist es, das du von mir begehrst? Und er entgegnete, ich bin gekommen, Saddam, um dein Augenmerk auf einen großen Fehler zu lenken. Was ist es, o Prophet, fragte ich, und er sagte, ich sehe, dass deine Raketen falsch eingesetzt sind. Wie denn, fragte ich, und er versetzte, sie zeigen nicht in die richtige Richtung. Wir wissen ja, wohin sie im Moment zeigen. Im Moment zeigen sie auf Saudi-Arabien. Und da, wo all dieses Militär versammelt ist. Und deshalb die Frage, nicht? Und dann noch die Antwort, sie zeigen nicht in die richtige Richtung. Sie zeigen noch nicht auf Israel. Also noch nicht in die richtige Richtung. Welches ist die richtige Richtung, die du wünschest, o Prophet des Herrn? Fragte ich. Und er erwiderte, du kennst die Richtung. Du kennst die Richtung. Ja, was sagt ihr dazu? Er erwiderte, du kennst die Richtung. Natürlich kennt er die Richtung. Ja? Ich lese noch kurz zu Ende. Du kennst die Richtung und du solltest das korrigieren. Macht euch keine Sorgen, das wird auch korrigiert werden, aber erst dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Was uns wirklich betrübt, ist die Tatsache, dass noch so viel Leid vorher sein muss, ehe Gott seine Herrschaft, ja die Königsherrschaft Christi auf Erden aufrichtet. Und auch das, wie wir es gehört haben, dass ja die Gasmasken verteilt wurden, weil man Angst davor hat, dass eben diese Giftgase eingesetzt werden. Und ob ihr das glaubt oder nicht, es steht schon in der Heiligen Schrift, was passieren wird, wenn der letzte Kampf ist. Ich lese es euch aus dem Propheten Sacharja, aus dem 14. Kapitel von Vers 12. Sacharja 14 von Vers 12. Darin aber wird das Strafgericht bestehen, mit dem der Herr alle Völker heimsuchen wird, die gegen Jerusalem zu Felde ziehen. Er wird ihr Fleisch vermodern lassen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Die Augen werden ihnen in ihren Höhlen vermodern und die Zunge ihnen im Munde verwiesen. Ja, was ist das denn? Genau das, was man jetzt schon befürchtet, denn wenn dieses Giftgas, und Gott sei es noch einmal geklagt, das deutsche Hersteller fabriziert haben, eine Schande, wie sie auf Erden nur einmalig sein kann. Aber wenn diese Giftgase eingesetzt werden, dann stehen die Leute noch auf ihren Füßen und siehe da, Augen verwiesen, Zunge verwiesen, alles wird in Mitleidenschaft gezogen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und seht, wie genau Gott der Herr vor einer solch langen Zeit voraussagen konnte, was und wie es geschehen wird. Gott hat die Einzelheiten niederschreiben lassen können. Wisst ihr, es überwältigt mich, je länger, je mehr, wenn ich all diese Dinge so nachlese, wie wunderbar Gott im Voraus die gesamte Geschichte und Entwicklung hat schreiben lassen können. Auch der Gedanke des Heiligen Krieges. Denn das sagen ja die Feinde Israels, es gehe hier um einen Heiligen Krieg. Und auch dieser Begriff steht schon in der Bibel, in Joel Kapitel 4 von Vers 9. Joel Kapitel 4 von Vers 9. Mag dieses unter den Heidenvölkern bekannt, rüstet euch zum Heiligen Krieg. Bietet die geübten Streiter auf, lasst alle Kriegsleute aufmarschieren und anrücken und so weiter und so weiter. Dann in Vers 12. Die Völker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinabziehen, denn dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Dann geht es immer weiter und weiter. Also, wir sehen schon, dass die Dinge ihren Lauf nehmen, sie werden vorexerziert in der Weise, in der sie dann schlussendlich auch geschehen werden. Heute sagt die Weltöffentlichkeit, gibt Kuwait zurück und dann wird es soweit sein, dass man Druck, einen gewaltigen Druck auf Israel ausüben wird und sagen, jetzt gebt ihr die besetzten Gebiete zurück. Und wenn da noch ein Nein kommt, dann wird der Aufmarsch einfach da sein und dann erfüllt sich wieder Gottes Wort. Ich kann dazu nur sagen, wer die Landkarte zur Hand nimmt, wird feststellen, dass Israel noch lange nicht in den Grenzen ist, die Gott dem Lande zugedacht hat. Ihr braucht ja nur nachzulesen, in Mose und im Josua, 2,5 Stämme waren östlich des Jordans angesiedelt. Die Gebiete müssen alle noch zurück. Sie gehören dem Volke Israel. Nicht Israel hält Gebiet besetzt. Die anderen Feinde halten Gebiete besetzt. Aber die Rollen werden vertauscht. Und die Leute haben keine Einsicht oder Übersicht über das, was nun im Heilsplan Gottes bestimmt worden ist. Nun, überlassen wir das dem Herrn. Es muss alles so kommen und wird seinen Lauf nehmen. Wir sehen allerdings, dass es sich langsam, aber sicher in diese Richtung bewegt. Aus dem Propheten Daniel möchte ich lesen und dann noch einige Schriftstellen, denn er war es ja in besonderer Weise im Alten Testament, der von Gott die Gnade und das Vorrecht geschenkt bekam, Dinge zu sehen und geoffenbart zu bekommen, die schon in die Endzeit hineinreichen. Und besonders in Daniel im 2. Kapitel. Vielleicht lesen wir hier, ihr könnt ja einiges lesen. Nebukadnezar hatte einen Traum und er wollte diesen Traum gedeutet haben. Kapitel 2 von Vers 4. Da antwortete die Chaldäer dem König auf Aramäisch: O König, mögest du ewig leben, teile deinen Knechten den Traum mit, dann wollen wir dir die Deutung angeben. Darauf gab der König den Chaldäern zur Antwort: Mein Entschluss steht fest, unwiderruflich. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht anzugeben wisst, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser in Schutthaufen verwandelt werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung kundtun könnt, so sollt ihr reiche Geschenke und große Ehre von mir erhalten. Tut mir also den Traum und seine Deutung. Ihr wisst ja, die ihr die Bibel kennt, sie wollten einfach diesen König übers Ohr hauen. Sie wollten, dass er ihnen den Traum erzählt und dann würden sie ihm eine Sache maßschneidern, irgendetwas vorerzählen und ihn dann abschicken. Und das wollte er eben nicht. Er hat bei sich selber gesagt, wenn diese Männer imstande sind, durch Offenbarung die Deutung des Traumes zu bekommen, dann müssen sie imstande sein, durch Offenbarung auch den Traum zu bekommen. Und wenn ihnen der Traum nicht durch Offenbarung geschenkt wird, wie soll ich da glauben, dass ihnen dann die Deutung auch geschenkt wird? Und er wollte sicher gehen. Er wollte sich nicht einen Spruch anhören, er wollte die Wahrheit hören. Und ihr kennt ja nun die Geschichte und wie es dann so weiterging. Ihr habt auch völlig durchschaut, dass sie nur Zeit gewinnen wollten, sich miteinander besprechen und ihn dann übers Ohr hauen. Und so hat er dann beschlossen und hier wörtlich gesagt: Ihr habt euch nämlich verabredet, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Verhältnisse sich ändern. Darum gebt mir den Traum an, damit ich erkenne, dass ihr mir auch seine Deutung anzugeben vermögt. Kapitel 2, Vers 9. Und die Antwort war ja sehr einfach. Kein Mensch auf Erden vermag, diesem Wunsch nachzukommen. Keiner war da. Aber dann gab es einen Mann, der es hörte. Und zwar lesen wir da von Vers 12. Hierauf wurde der König aufgebracht und geriet in solche Wut, dass er den Befehl gab, alle Weisen in Babylon hinzurichten. Als nun der Befehl ergangen war, die Weisen zu töten, sollten auch Daniel und seine Genossen ums Leben gebracht werden. Da wandte sich Daniel in kluger und verständiger Weise an Arioch, den Obersten der königlichen Leibwache, der zur Hinrichtung der Weisen in Babylon ausgezogen war. Er richtete nämlich an Arioch, den Bevollmächtigten des Königs, die Frage: Warum ist ein so strenger Befehl vom Könige erlassen? Als Arioch hierauf dem Daniel den Sachverhalt mitgeteilt hatte, begab sich Daniel in den Palast und erbat sich vom Könige die Gewährung einer Frist, um dem Könige dann die Deutung zu geben. Daniel war sich dessen gewiss, dass Gott ihn in dieser entscheidenden Stunde nicht im Stich lassen wird. Er wusste auch, dass er nicht zu den Weisen Babylons gehöre, sondern aus der Weisheit Gottes seine Offenbarung empfangen würde. Und deshalb bat er darum, dass dieser Befehl ausgesetzt werde, bis Gott die Antwort geben würde. Dann lesen wir hier weiter, dass er sich an seine Freunde wandte, von Vers 17. Hierauf begab sich Daniel in seine Wohnung und teilte seinen Freunden Hanania, Misael und Asaria die Sachlage mit, auf dass sie den Gott des Himmels um Erbarmen in Betreff dieses Geheimnisses anflehen möchten, damit Daniel und seine Freunde nicht mitsamt den übrigen Weisen von Babylon hingerichtet würden. Es war in einer ganz entscheidenden Stunde ein besonderes Gebetsanliegen unter denen, die in Babylon waren, aber zum Volke Gottes gehörten. Ihr Lieben, wir glauben, dass wir in dieser Welt sind und viel Babylon und Verwirrung herrscht, aber wir gehören nicht in diese Welt und wir sind aus dem Babylon herausgekommen und wir haben ein Recht darauf, von Gott die Antwort zu bekommen. Ihr wisst, als ich das las, ist mir etwas sehr nahe gegangen. Bruder Ross hat bei uns in Krefeld jetzt in ganz jüngster Zeit aus einer Predigt Bruder Brenhams gelesen. Und schon auf den ersten Seiten dieser Predigt bezeugt Bruder Brenham, dass er Interviews hat. Ich glaube, über 20 Leute sind zu ihm gekommen, wollten ihn Dinge fragen und brauchten Rat und so weiter. Und dann bezeugt Bruder Brenham, dass jeder einzelne Fall ihm im Voraus geoffenbart wurde und er niedergeschrieben hat, wer kommen würde, mit welchem Anliegen die Leute kommen würden, und er schrieb die Antwort zu der Frage dazu. Und als ich das jetzt so hier vom Propheten Daniel las, ist es mir irgendwie groß geworden, dass Gott auch in unseren Tagen einen Mann hatte, der nicht berühmt war oder wurde, aber ein Mann Gottes, ein Prophet, der Gesichter sah, ja, der buchstäblich Träume, die andere hatten, im Gesicht vor sich sah, wie die Betroffenen sie im Traum gesehen hatten. Und so hat er über 20 Fälle aufschreiben können, nämlich die Träume oder die Anliegen und was immer es war. Und die Menschen schauten ihn natürlich an und waren überwältigt, denn sie wussten, dass nicht ein Mensch dieses zu tun vermag, sondern tatsächlich nur Gott allein, der die Herzen, das Leben und die Gedanken und alle Umstände der Menschen kennt. Es hat mich gestärkt und zugleich fröhlich gestimmt zu wissen, dass mitten in dem heutigen Babylon, in das ja alle Prediger und Evangelisten mit einbegriffen worden sind, dass es wirklich einen Mann gab, der Verbindung mit Gott hatte. Einen Mann von Gott gesandt mit der göttlichen Botschaft für diese Zeit. Gestern in Salzburg streifte mich allerdings auch der Gedanke, weil da drei Damen aus dem Vortrag gegangen waren und ich musste so bei mir selber denken. Die Männer Gottes sind zu Toren geworden auf dieser Erde. Und selbst Paulus schreibt an die Korinther, es ist Gott wohlgefällig, durch die Torheit der Predigt die selig zu machen, so darin lohnt. Wenn wir in diese Generation hineinschauen, dann sind alle, ohne jetzt die Namen zu nennen, von den größten und berühmtesten Evangelisten unserer Tage bis zu den kleinsten, alle sind berühmt geworden, alle sind salonfähig, alle haben Wohlergehen gehabt. Der einzige Tor, der einzige Narr, der nirgendwo richtig hinpasste, für den es keinen Platz in den etablierten Gemeinden gab, war der Bruder Brennen. Er war doch wie ein Ausgestoßener. Aber hat nicht auch Christus außerhalb des Lagers gelitten? Sollen nicht auch wir vor das Lager hintreten und die Schmach Jesu Christi tragen?
Amen.
Und ich habe noch eine weitere Frage stellen müssen. Sie war fast an meine Adresse gerichtet. Jetzt, und das könnt ihr mir glauben, wir sind die einzigen Narren. Alle anderen machen mit. Ich habe hier auch in meinem Handgepäck eine Zeitschrift der deutschen Pfingstbewegung, wo nun Evangelisation mit der katholischen Kirche, mit allen mitgemacht wird. Alle machen mit, alle sitzen am runden Tisch, überall. Und siehe da, ich habe sogar gelesen, eine Gruppe aus Hongkong hat auf dem Marktplatz in der süddeutschen Stadt, ich weiß all die Dinge gar nicht mehr so richtig. In jedem Fall hat dann die Presse geschrieben, eine sonderbare Art, das Evangelium Christi zu verkündigen. Das ist doch kein Evangelium mehr. Das ist ein Spott, aber kein Evangelium. Mit Rock und Roll und Jatz und mit allem Schinderasserbumm soll das Evangelium sein? Das ist kein Evangelium, das ist Babylon. Und die Menschen werden in eine sogenannte geistliche Atmosphäre hinein manövriert und sie kommen überhaupt nicht zur Besinnung. Und wenn man dann mit der wirklichen Botschaft Gottes in den Ort kommt, dann heißt es, aber wir warnen euch davor. Ja, davor wird gewarnt. Aber alles andere, das ist dann in Ordnung. Ihr Lieben, so wie es damals zu Daniels Zeiten und im gesamten Alten und Neuen Testament, so auch bis in unsere Tage hinein. So ist es. Die zur Gemeinde des lebendigen Gottes wirklich Gehörenden, die aus Gott geboren wurden, und göttliches Leben in sich tragen und das Wesen Jesu Christi haben, sie können an der anderen Sache, bei der der Antichrist das Haupt ist, keinen Anteil haben. Sie werden Jesus Christus als das Haupt anerkennen und sich ihm allein unterordnen und sonst keinen. Damals, in den Tagen Daniels, so wird es uns hier berichtet, hat Gott Gnade geschenkt, die Gebete erhört und das Geheimnis geoffenbart. Ich lese jetzt hier aus Daniel Kapitel 2 von Vers 26. Daniel 2, von Vers 26. Da antwortete der König und sagte zu Daniel, der den Namen Belsatzar führte, bist du wirklich imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, nebst seiner Deutung kundzutun? Daniel gab dem Könige folgende Antwort. Das Geheimnis, das der König zu wissen verlangt, können Weise und Beschwörer, Zauberer und Wahrsager dem Könige nicht kundtun. Und jetzt kommt der herrliche Vers. Aber es gibt einen Gott im Himmel, welcher Geheimnisse enthüllt. Und dieser hat dem Könige Nebukadnezar kundgetan, was in der Endzeit geschehen wird. Welch ein wunderbares Wort. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Sollte nicht in unseren Tagen das Geheimnis Gottes zum Abschluss kommen? Sind nicht alle Geheimnisse vom 1. Mose bis hin zur Offenbarung kundgetan worden? Und wer hat sie kundgetan? Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und dieser Gott im Himmel hat die Geheimnisse auch in unserer Zeit offenbart. Aber diese Offenbarungen des Wortes geschehen und kommen immer zu den Propheten, nicht zu denen, die sich in Babylon beschäftigen und mit allerlei Systemen mitgehen, wie hier da aufgeführt wurde, sondern wirkliche Männer Gottes, die dazu bestimmt worden sind, dem Volke Gottes den göttlichen Heilsratschluss und besonders die Endzeit betreffend darzulegen. In Vers 30 bekennt dann Daniel und sagt, mir aber ist dieses Geheimnis nicht infolge eigener Weisheit, als ob diese bei mir in höherem Maße als bei allen anderen Lebenden vorhanden wäre, geoffenbart worden, sondern zu dem Zweck, dass dem Könige die Deutung kundgetan würde und du Aufschluss über die Gedanken deines Herzens erhieltest. Wir können hier nicht weiter eingehen auf diesen Text, aber eins ist gewiss, so wie Daniel dieses Bildnis sah, das Haupt aus Gold, der Oberkörper aus Silber, der Unterleib aus Kupfer, Beine aus Eisen und Ton. Und wir wissen genau später, wie ihm gezeigt wurde, von den vier Reichen, die auf Erden entstehen würden. Und dann ging es ihm aber nicht darum, was die ersten drei besonders bedeuten würden, sondern um das Letzte, um das Vierte, das bis ans Ende bestehen bleiben würde, bis der Stein, wie es hier ja sah, sich von dem Berge lösen würde, um diese Bildsäule dann zu treffen und sie zu zerschmettern. Johannes auf der Insel Patmos hat die ersten drei Reiche überhaupt nicht mehr gesehen. Er hat nur das vierte Weltreich gesehen, das jetzt vor unseren Augen neu entsteht, nämlich das Römische Reich. Die ersten drei hat er gar nicht zu Gesicht bekommen, weil sie für den letzten Zeitabschnitt, in dem wir uns jetzt befinden, gar keine Beziehung oder für diese Zeit keine Anwendung mehr hatten. Damals war es notwendig zu zeigen, wie diese Weltmächte aufeinander folgen würden. Abschließend aber ging es tatsächlich um das letzte Weltreich. Und ich möchte hier nicht politisch tätig werden, aber es musste dahin kommen, dass die großen, ja, ich wollte das englische Wort Empire gebrauchen, ja, was heißt nun in Deutsch? British Empire, Weltreiche meinetwegen. Sie mussten zerfallen. Und auch jetzt das große russische Reich mit seinen 15 Republiken. Es muss zerbröckeln. Alles muss zerbröckeln. Und warum? Damit das eine letzte römische Weltreich entstehen kann. Es werden nicht viele Reiche zur gleichen Zeit bestehen. Es wird ein Reich mit genügend Köpfen und genügend Hörnern zur Verfügung stehen. Aber nur eins, nicht drei oder vier. Und so muss eben alles andere zerfallen, damit das eine, das laut der biblischen Prophetie sein würde, wieder entsteht. Und wie deutlich sehen wir das jetzt vor unseren Augen. Es war da und ist nicht mehr gewesen und steigt wieder empor und die ganze Welt verwundert sich darüber. Wir nicht. Wir sagen, Herr, vor unseren Augen erfüllt sich dein Wort. Wir können ausrufen, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Ich habe es irgendwo wiederholt, was Bruder Brenham am 19. März 1962 in Tifton, Georgia, USA, sagte: Wenn sie Ostberlin zurückgeben werden, dann entsteht das Römische Reich wieder in seinen alten Grenzen. Und genau das geschieht jetzt vor unseren Augen. Alles, was Teilung, was Hindernisse bildet, ist aus dem Wege geräumt worden. Und siehe da, es entsteht vor unseren Augen, was einmal in Blüte stand. Und macht euch keine Sorgen. Ganz Europa, auch die Schweiz, wird dazu gehören. Denn sie ist ja geografisch ein Teil dieses Kontinents und passt ja nun auch in die Grenzen, die das Römische Reich zu haben hat. Die Schweizer Garde ist ja nicht ganz umsonst im Vatikan. Macht euch auch darüber keine Sorgen. Nun seht, Gott lässt das alles so vor unseren Augen geschehen. Und wie damals der Prophet Daniel in Besorgnis war, doch zu erfahren, was es bedeutet. Es ging ja nicht um einen Traum, den jemand hat, weil er zu spät und zu viel gegessen hat. Es ging um einen Traum, der mit der göttlichen Heilsgeschichte verbunden ist. Und deshalb ging es auch um die Deutung. Und deshalb steht es auch in der Bibel geschrieben, weil es wichtig ist für uns in dieser Endzeit. Glaubt ihr es natürlich? Sonst würde es ja gar nicht in der Bibel geschrieben stehen. Es gäbe in dieser Hinsicht viel zu sagen. Vielleicht werden wir es nochmal schriftlich darlegen müssen, um die Einzelheiten doch so zusammenzufügen, dass ein jeder eine Gesamtübersicht bekommt, die wirklich passt. Und das könnt ihr mir glauben und abnehmen. Man braucht nichts mehr zu schleifen oder passend zu machen. Alles passt ganz genau in den Ablauf der Endzeit hinein. Wir sind am Ende der Endzeit angekommen. Wer selig werden möchte, muss sich beeilen. Man kann wirklich ausrufen, eile und rette deine Seele. Nun heute, wie schon angekündigt, haben wir noch eine Taufe. Und deshalb ist es notwendig, dass wir ganz kurz das Thema wechseln und über die biblische Taufe ein paar Worte sagen. Jesus selber hat ja den Taufbefehl gegeben. In Markus 16 steht er geschrieben und ich möchte ihn daraus lesen. Markus Kapitel 16 von Vers 14. Später aber offenbarte er sich den Elfen, als sie bei Tische saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt hatten. Darauf sagte er zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, was geschieht mit dem? Wer aber gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, der wird verurteilt werden. Der Unglaube Gott gegenüber ist eine so beleidigende Sache, ist so schwerwiegend wie keine andere Sünde auf Erden. Der Unglaube macht Gott zum Lügner. Er hält nicht für wahr, was Gott gesagt hat. Und deshalb ist der Unglaube wirklich einer Todsünde gleichzurechnen. Jesus sagte, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr in eurer Sünde sterben. Ja, in welcher Sünde? In der Sünde des Unglaubens. Die Menschen werden nicht verdammt, weil sie in Sünden geboren sind, in Sünden gelebt haben und von Gott getrennt waren. Die Menschen werden an jedem Tag nur deshalb verurteilt werden, weil sie im Unglauben verharrten und nicht geglaubt haben, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich selber versöhnt hat. Man muss diese göttliche Versöhnung annehmen. Es ist das Gnadengeschenk unseres Gottes an uns allen. Und deshalb ist der Glaube einfach notwendig, und zwar der Glaube, der aus dem Worte Gottes kommt und Jesus Christus als Inhalt, als den Punkt hat, an dem dieser Glaube festsetzen kann. Und hier wird uns gesagt, dass das Evangelium der ganzen Schöpfung gepredigt werden wird und dass alle, die gläubig werden und sich taufen lassen, selig werden. Nicht erst taufen und vielleicht sogar mit einer Besprengung, die gar keine Taufe ist. Taufe bedeutet durch Untertauchen mit Christus begraben zu werden. Und ein Toter wird beerdigt. Ein Toter wird nicht mit einem Salzstreuer und dann ein wenig auf die Stirn betröpfelt, sondern ein Toter wird beerdigt. Ich lese euch das aus Römer Kapitel 6 vor, damit alle wissen, dass es so in der Bibel geschrieben steht. Römer Kapitel 6 von Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Als erstes kommt die Bekehrung begleitet von der Buße, von der Sündenerkenntnis, von dem Leid, das wir darüber empfinden, dass wir Gott und sein Wort nicht beachtet haben, weil wir ja so von Gott getrennt wurden, und wir erkennen dann, dass wir der Gnade bedürfen. Ich habe es in diesen Tagen, wahrscheinlich in Süddeutschland, gesagt, das Schlimme ist nicht, dass die Menschen, das trifft auf uns alle zu, gesündigt haben. Das Schlimme ist, dass sie geistlich tot sind und nicht wach werden wollen, um zu begreifen, dass sie verloren und von Gott getrennt sind. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass so viele religiöse Handlungen wie Beruhigungsmittel den Menschen verabreicht werden. Sie dürfen alle beruhigt sein. Da kommt die Säuglingsbesprengung und dann kommt Konfirmation und dann kommt Kommunion und dann kommt noch vieles andere mehr. Und siehe da, die Menschen werden so beruhigt, damit sie nicht wach werden sollen. Durch die Verkündigung des Evangeliums kommt ja erst Erweckung, so dass die Menschen aus ihrem geistlichen Tod erwachen und sich dessen bewusst werden, dass sie verloren sind, um dann den Herrn um Rettung und um Vergebung anrufen. Eigentlich müsste die Predigt so gehalten werden, sagte ein Gottesmann, dass die Zuhörer schon die Hitze der Hölle spüren, in die sie ja hineingehen würden, wenn sie die Rettung nicht annehmen. Vielleicht hatten wir die Verkündigung ein wenig zu flach gehalten. Wir müssen uns der völligen Tragweite dessen bewusst werden, was es heißt und bedeutet, wenn Menschen ohne Bekehrung zum Herrn, ohne Wiedergeburt durch den Geist, wenn sie ohne Gott sterben, was das bedeutet. Sie fahren hinunter und siehe da, sind verloren für immer und ewig. Also als erstes die Verkündigung des Wortes, dass der Mensch sich vor Gott als verloren, als von ihm getrennt, als von ihm verurteilt, rechtmäßig verurteilt erkennt. Und dann haben wir Jesaja 53 vor Augen. Er trug unsere Sünde, nahm auf sich unsere Schuld, lud unsere Schmerzen auf sich. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert war. Aber er trug unser aller Schuld. Er nahm auf sich unser aller Sünde. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Auf Golgatha hat Gott in Christo den Schaden gut gemacht und hat uns mit sich selber versöhnt. Der Mensch, der selig werden wollte, kann an Golgatha nicht vorbei. Der Weg an Golgatha vorbei führt ins Verderben. Der Weg zur Herrlichkeit führt über Golgatha. Jesus ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Hebräerbrief lesen wir, dass er uns diesen neuen, lebendigen Weg eingeweiht hat, nämlich durch sein Fleisch. Er litt und starb für uns, damit er der Weg für uns werden konnte. Er ist dieser Weg und er ist auch die Tür, durch die wir einzugehen haben, um dann das Ziel zu erreichen. Ihr Lieben, die ihr heute die biblische Taufe an euch vollziehen lassen möchtet, an euch sei dieses Wort gerichtet. Und die Frage sei uns hier in einer Öffentlichkeit gestattet. Sie muss einfach gestellt werden, denn wir möchten nicht, dass ein feuchter oder ein trockener Ungläubiger ins Wasser steigt und ein Nasser herauskommt. Die Frage ist, habt ihr, die ihr heute den Bund eines guten Gewissens mit Gott machen möchtet, habt ihr die Versöhnung in Christo persönlich angenommen und erlebt? Habt ihr die Gewissheit von Gott bekommen, wie geschrieben steht, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind? Habt ihr euer Leben bewusst Gott übergeben? Seid ihr in die Gehorsamsnachfolge Jesu getreten? Habt ihr den breiten Weg verlassen, um den schmalen gehen zu können? Das sind Fragen, die wir einfach stellen müssen vor dem Angesicht Gottes, denn wir wollen nicht nur taufen, wir möchten gern taufen. Wir möchten alle taufen, aber wir möchten auch diejenigen taufen, und zwar nur diejenigen, die vor Gott die ersten Schritte, die vorher gemacht werden müssen, auch schon gemacht haben. Und Petrus hat es in der ersten Predigt am Pfingsttage deutlich gesagt: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Geist Gottes kommt über den Menschen unter der Predigt. Und dann empfinden wir Reue und haben eine Buße. Buße hat nichts mit Büßen zu tun. Buße ist eine durch den Geist gewirkte Reue. Ein Leid, das uns innerlich so ergreifen muss, dass wir einfach sagen: Herr, es tut mir leid, das alles getan zu haben. Sei mir Sünder gnädig, vergib mir, nimm dich meiner an. Ja, nimm mich auf und an, wie du gesagt hast, ich komme zu dir, so wie ich bin. Nimm du mich jetzt an, vergib all meine Schuld, tilge all meine Sünde, mach aus mir ein Gotteskind. Das muss einfach sein. Menschen müssen nicht nur glauben, sie müssen bewusst an Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland gläubig geworden sein. Und wer es bis zu diesem Augenblick noch nicht wurde, der kann es jetzt werden. Als Petrus predigte, war noch keiner von den 3000 Seelen gläubig. Noch keiner war hinzugekommen. Es war die erste Predigt, die sie damals hörten. Und die Frage war: Was müssen wir tun, um selig zu werden? Und die Antwort lautete: Tut Buße und lasse sich ein jeder von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir können es alle nachlesen, es steht an jenem Tage. Ich lese es lieber vor, damit ihr alle wisst, dass es so geschrieben steht, aus Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Sie brauchten keine Bedenkzeit, auch keine Prüfungszeit. Sie brauchten unter der Verkündigung des Wortes eine in ihnen durch den Geist Gottes gewirkte Entscheidung, ihr Leben Gott zu weihen und Buße zu tun über alles, was nicht recht war vor ihm, und so in die Nachfolge des Herrn zu treten. Und siehe, es waren etwa 3000 Menschen, die durch eine Predigt gläubig geworden sind und sich haben taufen lassen. Ich möchte heute allen Mut machen, die anwesend sind, gläubig zu werden. Gott ist ja gegenwärtig. Ihr braucht keine Bedenkzeit. Er ruft jetzt und jetzt könnt ihr kommen. Eine bessere Gelegenheit wird es nicht mehr geben. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute, jetzt, wenn er zu uns redet und uns ruft, jetzt sollen wir kommen. Und jetzt sagt er: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alle, die der Vater mir gegeben hat, die kommen zu mir. Und so möge heute in dieser Stunde der Schmerzenslohn von Golgatha gesammelt werden. dass noch viele, ja alle, die bis zu dieser Stunde ihre Entscheidung noch nicht für Christus getroffen haben, dass diese Entscheidung jetzt in der Gegenwart Gottes getroffen wird. Gott ist gegenwärtig. Er ruft, er zieht zu sich, er will vergeben, er will aufnehmen, er will selig machen, ja ewiges Leben aus Gnaden schenken. Keiner braucht zurückzubleiben und zu sagen, soweit ist das mit mir noch nicht geschehen. Es kann jetzt geschehen. In diesen Augenblicken können wir Gott erleben. Wir müssen nur begreifen, dass die Sache sehr ernst ist und dass es ein Gnadengeschenk unseres Gottes ist. Was die direkte Taufhandlung betrifft, so kann vielleicht zur Klärung nur kurz der Hinweis gegeben werden. In Matthäus 28, Vers 19, hat der Herr den klaren Befehl ausgesprochen: Darum geht hin in alle Welt, lehret alle Völker und taufet sie auf den Namen. Und wir haben sehr wohl auf die genaue Formulierung zu achten, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht eine Formel, der Name ist es, auf den getauft werden muss. Eine andere Taufe, eine namenlose Taufe kann gar nicht gültig sein. Vater, verherrliche deinen Namen, den du mir gegeben hast. Erhalte sie in deinem Namen. Es geht also um den Namen. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Die drei Titel haben alle Denominationen. Und ich möchte hier kein Urteil abgeben, aber darin besteht auch ihre Vereinigung. Habt ihr alle gut zugehört? Darin besteht auch ihre Vereinigung, weil sie lehrmäßig arg verwandt sind. Einer unserer Politiker hatte vor kurzem den wirklich guten Ausspruch gemacht: Was zusammengehört, das wächst zusammen. Und jetzt wächst wirklich zusammen, was zusammengehört. Alle Denominationen, die lehrmäßig von der Trinität über die dreigliedrige Formel, die in der Taufe verwendet wird, bis hin zu den anderen Dingen. Sie gehören lehrmäßig zusammen, auch wenn sie sonst verschieden waren, aber sie gehören da zusammen und sprechen es offen aus, dass das der Punkt ist, der sie alle vereint. Eine Formel vereint sie, die nie von einem Apostel und Propheten je verwendet wurde. Die Männer Gottes hatten die Offenbarung durch den Heiligen Geist, dass der Name, den Jesus gemeint hat, der zu unserem Heil im neuen Bund gilt, dass dieser Name, in dem sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat, dass es der Name Jesus ist. Immanuel, Gott mit uns. Und so wurden alle in der Apostelgeschichte und danach, die zur Gemeinde des Herrn gehören, auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Denn das ist der Name, um den es nun tatsächlich geht. Was zusammengehört, wächst zusammen. Alle, die aus Gott geboren sind, die wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, sind wesensgleich als Braut mit dem Bräutigam. Und die Braut nimmt den Namen des Bräutigams an. Sie widerstrebt nicht, sie freut sich darüber. Und wir werden sehen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die anderen Denominationen gehen alle mit der Mutterkirche mit, fühlen sich geehrt, dass sie mitmachen dürfen. Es ist für sie ja ein besonderes Privileg, das ihnen so lange verweigert wurde. Und nun endlich, nach vielem Ringen und Wollen, ist es ihnen beschert worden. Und da merken wir den Fluch jeder Denomination. Wenn sich eine Erweckung, nachdem sie Abflaute organisierte, neue Richtlinien festlegte, war der geistliche Fortschritt nicht mehr gewährleistet. Und so haben wir heute die vielen Denominationen, die eben als Töchter der Mutterkirche angesehen werden, und sie kehren in den Mutterschoß wieder zurück, weil sie wesensgleich mit der Mutter als Töchter sind. Und auch diesbezüglich wächst zusammen, was zusammengehört. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes wird herausgerufen, mit Jesus Christus, dem Haupt, vereint. Und auch sie wächst mit ihm und untereinander zusammen. Und wie Paulus es an die Korinther ganz deutlich schreibt, viele Glieder, aber ein einziger Leib in Jesus Christus, unserem Herrn. Nur abschließend noch einmal die Bitte an alle diejenigen, die noch nicht biblisch getauft worden sind. Heute habt ihr die Möglichkeit, nehmt sie wahr, die Möglichkeit, euer Leben Gott zu weihen, in die Nachfolge des Herrn zu treten, den breiten Weg zu verlassen, den schmalen, der zum Leben führt, zu gehen, in der Gewissheit, dass Gott eure Sünden vergeben hat, als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb und sein teures und heiliges Blut vergoss. Und deshalb nimmt dieses Gnadengeschenk Gottes an und möge dieser Tag besonders für euch zu einem schönen Tage in eurem Leben werden, ein Tag, an den ihr euch gern wieder zurückerinnert, ein Tag, den Gott gemacht hat, um euch etwas zu schenken, das bleibenden Wert haben wird. Wir kommen damit zum Schluss und möchten Gott noch gemeinsam die Ehre geben. Amen. Lasst uns dazu aufstehen. Wir neigen die Häupter, verharren im stillen Gebet vor Gott. Spüre, dass heute nicht nur solche in unserer Mitte sind, die ihr Leben zum ersten Mal Gott weihen sollen und werden, sondern auch solche, die ihr Leben Gott neu weihen sollen und weihen werden. Der Herr kennt die Seinen und wir kennen uns selber ja auch ein wenig. Und jeder weiß und kann ja feststellen, wie es geistlich um uns steht, wie es um unser Leben mit und für Christus bestellt ist, mit unserem Zeugnis anderen gegenüber, ob wir ein Licht dieser Welt sein können und ein Salz der Erde, ob wir seine Zeugen sein dürfen, die von dem berichten können, was Gott an uns getan hat. Heute wollen wir alle die Gelegenheit wahrnehmen und zum Herrn kommen. Wir alle, ob gläubig oder gläubig werdend, was immer und wer immer wir sein mögen. Heute wollen wir zum Herrn kommen mit der Bitte, uns allen gnädig zu sein, den Bund mit uns zu erneuern, eine neue Hingabe, eine Weihe vor dem Angesicht Gottes zu vollziehen, dass der Herr uns ganz hinnehmen und dann auch gebrauchen könnte. Ihr Lieben, wir haben ja aufgrund des Wortes gesehen, das alles in der Gesamtheit den Charakter der Endzeitprophetie annimmt. In jeder Weise erfüllt sich die Schrift vor unseren Augen. Wir sehen es, wir hören es, wir erleben es mit. Die Zeit ist nie so ernst gewesen wie jetzt. Und wer Gott dienen möchte, muss heute beginnen. Morgen kann es zu spät sein. Wir rufen an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Lasset euch aus allem herausrufen, was zu Babylon gehört. Sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, spricht der Herr. Dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein. Und ich will euch ein Vater sein. Geliebter Herr und Gott, mag es heute an dieser Stätte wahr, mögen alle, die aus dir geboren werden und schon wurden, die Stimme hören und ihr folgen, denn so steht's geschrieben. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen mich und ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben. Herr, ich danke dir für deine direkte Gegenwart, für das Wirken deines Heiligen Geistes. Auch wenn es hier nicht laut und turbulent zugeht, dennoch geht es mächtig tief in unsere Herzen. Du durchdringest alles, o Gott, Seele, Geist und Leben. Und es geschieht gerade jetzt. Du durchforschest mich, o Herr. Du weißt, wie es um uns alles steht. Erbarme dich unser. Nimm allen Unglauben von uns. Schenk uns den lebendigen Glauben, der durch das lebendige Wort, der Predigt durch den Geist in uns gewirkt wurde. Herr, allmächtiger Gott, jetzt bitte ich dich besonders darum, schenke allen Mut und Freudigkeit, sich zu dir zu bekennen und dich anzurufen, damit du sie erhören und damit du antworten, retten und segnen kannst und selig machen. Herr, wir glauben, dass du es tun wirst. Halleluja, deinem herrlichen Namen.